Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine Reiterin zu Gast, die international im Westernsport, genauer im Reining, erfolgreich ist und gleich mehrere Rollen im Reitsport vereint. Sie kommt aus der Schweiz, ist unter anderem Vize-Europameisterin, hat große Erfolge wie das Breeders' Derby gefeiert, gehört zum Schweizer Reining-Kader und ist auf internationalem Niveau unterwegs. Sie betreibt seit vielen Jahren ihren eigenen Hof, ist außerdem noch Buchautorin, Podcasterin und engagiert sich als Präsidentin der National Reining Horse Association der Schweiz, Adrienne Speidel. Dieses Jahr verfolgt sie ein ganz besonderes Ziel. Ich sage nur Las Vegas. Ein großer Traum, auf den sie aktuell hinarbeitet. Unter anderem sprechen wir heute über ihren Weg im internationalen Sport, darüber, was das Geheimnis wahrer Reitkunst für sie bedeutet und was es mit Las Vegas auf sich hat. Liebe Adrienne, ich freue mich super, dass du heute in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hi, ja, ich freue mich, dass ich Gast bei dir sein darf und habe mich schon sehr darauf gefreut. Danke für die Einladung und
sehr, sehr gerne. Und Adrienne, wenn ich dich reiten sehe, ja meistens nur auf Videos, persönlich haben wir uns noch nicht kennengelernt, dann habe ich ganz oft dieses Bild vor Augen, wie du im vollen Speed durch die Reitbahn galoppierst und dann aus vollem Galopp anhältst. Also für mich vereinfacht gesprochen, Sliding Stop. Das sieht so genial aus. Mich würde total interessieren, wie fühlt sich dieser Moment für dich eigentlich an und was braucht es, damit das so in Präzision funktioniert?
Also ich würde sagen, es braucht ganz viel, ehrlich gesagt. Weil beim Stop, also wir haben ja verschiedene Manöver in der Reining-Disziplin, wie die Spins, Galoppzirkel und auch der Sliding Stop. Und der Sliding Stop, bei dem ist ganz wichtig, dass das Timing stimmt. Das heißt, weißt du nur schon, das Pferd galoppiert, ja, padam, 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 dass du im richtigen Moment quasi wow, wir sagen ja dann wow, oder du gehst leicht mit der Hand hin, also quasi das Signal gibst für einen Stopp. Und das muss wirklich, also ich würde sagen, mittlerweile bei mir passiert das natürlich automatisch, weil ich das schon 1000 Millionen Mal gemacht habe. Aber es ist ganz wichtig, dass das Timing stimmt, von wann du das Signal gibst. Weil wenn es im falschen Galopp ist, weißt du, wie ich meine? Das ist wie bei einem Sprung, nehme ich mal an, bei einem Springpferd. Der kommt auch darauf an, wann er abhebt. Und beim Stopp kommt auch darauf an, dass er so galoppiert, dass er die Hinterbeine runternehmen kann. Weißt du, wie ich meine? Also es ist eine riesen Timing-Frage und ich muss sagen, also es kommt natürlich brutal auch aufs Pferd an, weil es gibt einfachere und schwierigere und es gibt sehr bequeme und es gibt sehr harte. Ich sag mal hart im Sinn von, die gehen so brutal in den Boden rein, dass das so hart ist, dass es dich manchmal fast aus dem Sattel nimmt. Also es ist... Und die sind da ein bisschen schwieriger zu sitzen, aber die sehen halt auch sehr spektakulär aus. Und dann gibt es solche, die sind ganz weich. Also ich habe jetzt einen Jungen, der ist so weich, dass ich manchmal schaue, ob es eine Spur hat, weil ob er wirklich gestoppt hat. Und also das Pferd macht schon auch sehr viel aus. Und für mich ist es das schwierigste Manöver, für mich persönlich.
Warum ist es für dich das Schwierigste?
Weil ich arbeite jetzt die letzten Jahre so hart daran und jetzt dieses Jahr natürlich auch, weil es noch nicht ganz vollendet ist, dass es so ist, wie ich es haben will. Das heißt, also Zirkel und Spinst liegen mir viel besser, so mit dem Timing und mit dem Gefühl und mit dem, wie ich aufs Pferd einwirke und so. Aber beim Stopp werde ich irgendwie, weißt, halt so eine Art steif oder mein Rücken wird sehr gerade. Ich habe einen sehr geraden Rücken. Also es ist sicher auch ein bisschen anatomisch. Aber der kommt mir dann wie in die Quere, weil im Stopp musst du rund sein. Also deine Wirbelsäule sollte rund sein, weil wenn sie gerade ist, dann geht das ja wie gegen den Rücken vom Pferd. Und wenn sie rund ist, ist sie weich und da bist du weich im Pferd. Und das ist bei mir noch nicht so optimal und da bin ich ja sehr viel daran am Arbeiten. Also es ist, weißt du, jetzt jammer ich echt auf hohem Niveau, weil es funktioniert ja alles und ich krieg's hin und sowieso. Aber ich weiß, es ist noch sehr, also es hat noch Potenzial, um noch besser zu werden.
Ja, das kann ich mir denken. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas laienhafte Frage, aber wie viel Handeinwirkung hat man eigentlich bei so einem Stopp? Überhaupt Handeinwirkung? Weil ich meine, rein theoretisch, man will anhalten, man nimmt vorne an, aber am Ende muss ja die Hinterhand aktiv weiter drunter rutschen. Wie funktioniert das?
Auch wieder verschiedene Faktoren. Also erstens sind ja die Pferde, die ich reite, das sind ja wirklich auf Reining gezüchtete Pferde. Das heißt, die machen das, also das liegt schon brutal in der Genetik, dass sie das machen. Du siehst schon, wenn meine Zweijährigen jetzt gerade heute auf der Weide rumrennen und die rennen Vollgas auf den Zaun zu, die stoppen schon. Also die machen von sich aus Beine runter, sliden da halt quasi in den, nicht in den Zaun, aber weißt du, wie ich meine, auf den Zaun zu. Also das ist schon in der Genetik da. Dann wenn wir es einem Pferd beibringen, gibt es verschiedene Signale. Also das eine ist der Sitz. Du machst einen Sitz schwer, oder? Du sitzt dich ganz schwer hin, machst die Beine weg, Gewicht in die Steigbügel und das ist quasi ein Signal. Das andere ist, ja, du kannst ziehen. Und das dritte ist, wow. Also ich sage, wow. Und wichtig ist ja jetzt auch, also zum Beispiel bei den ganz Jungen fängt man dann an, Schritt im Traben, Galopp, sagt man wow und unterstützt so ein bisschen mit der Hand, nicht ziehen, sondern mehr unterstützt. Und dann, also ich sag dir, es braucht mittlerweile nicht viel. Also die Jungen, die, du machst dann schon nach ein paar Monaten die Sliding, also die Sliding-Eisen drauf, weil die fangen so an zu stoppen, dass die Eisen brauchen, weil die sonst ja sich wehtun, weißt, weil nur Hufe hat zu viel Widerstand. Und also das, die machen das schon von alleine. Und dann später in der Ausbildung machst du schon, muss eigentlich, oder ein Pferd, das du dann auch auf dem Turnier reitest, muss alles funktionieren. Also es muss durch den Sitz funktionieren, durch wo und auch nur Hand. Also all die drei. Weil es kann sehr gut sein, dass du in der Prüfung bist, runterrennst, wie gesagt, im vollen Galopp, dann sagst du wo und dann ist aber da unten niemand zu Hause, oder? Und dann ist ziemlich ein blödes Gefühl. Und dann musst du wie in der Lage sein, okay, und jetzt kommt meine Hand. Und das kennen sie dann ja, das, also da sind sie ja dann schon da und dann wissen sie, ah, jetzt muss ich stoppen. Und warum wir das alles aber eigentlich ohne Hand machen, also es gibt natürlich verschiedene Reiter, jeder hat so ein bisschen seinen Stil, ich mache es eher ohne Hand, außer es ein Pferd braucht, jetzt in der Prüfung ein bisschen Kontakt. Aber das Ziel ist ja immer, dass es so einfach und so wenig Hilfe wie möglich, oder? Einwirkung vom Reiter wie möglich und spektakulär ausschaut. Das heißt, deshalb ist das Ziel am langen Zügel runter, Hand unten lassen und das Pferd stopfen alleine.
Das klingt wirklich für mich nach einem Wunder, dass sowas möglich ist. Und ich könnte dir auch stundenlang lauschen. Da kommt so richtig die Leidenschaft rüber. Und du hast eben auch schon das Wort DNA zwar auf die Pferde gemünzt gesagt. Wie ist das bei dir? Ist das Reining, das Westernreiten auch schon in deiner DNA? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du genau diese Spur Westernreiten und dann auch noch Reining eingeschlagen hast?
Ich bin glücklicherweise auf einem Pferdehof aufgewachsen. Also beide meine Eltern sind, also mein Vater lebt leider nicht mehr, aber beide waren und sind pferdeverrückt. Und also das heißt, weißt, ich saß schon mit 1,5 auf dem Pferd und habe so als Kind ein bisschen reiten gelernt. Und Zu meinem Vorteil, zum zweiten Vorteil, hat meine Mutter ihr erstes Quarterhorse gekauft, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Das heißt, ich bin eigentlich schon im Westernsattel groß geworden. Also ich bin ganz ein bisschen im Englischsattel, aber das ist sehr lange her. Und dann habe ich würde sagen, direkt mit dem Westernreiten angefangen. Und ich bin anfangs nur, also es gibt ja ganz viele andere Disziplinen und da hat mich Reining eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und wir hatten eine Stute, also meine Mutter, die war so ein bisschen verrückt. Die war im Training in Deutschland und dann hat sie gesagt, ja, also geh du mal, und ich war glaube 16 oder so, geh du mal dahin, reite die, wenn sie dir gefällt, behalten wir sie und sonst verkaufen wir sie. Und da habe ich so gedacht, das Reining-Pferd, ja okay, dann gehe ich da halt mal hin. Und war eine Woche dort und nach dieser Woche war es geschehen. Also dann war nur noch Reining. Und die Stute haben wir logischerweise behalten, das war dann mein Jugend-Reining-Pferd. Und also von da an nur noch Reining, wirklich.
Das klingt ja wirklich spannend. Und würdest du sagen, war es die Stute, die dich zum Reining gebracht hat? Oder war es das Reining-Feeling? Hätte es auch das andere Pferd sein können, was dieses Reining-Feuer bei dir entfacht hätte?
Ich glaube, ganz viel. Es war auch, das war beim Steffen Breug, der ist immer noch Trainer und ist ein super Typ. Ich glaube, weißt du, es war auch die ganze... Ja, das Feeling, wie es dort war. Es war ein ganz cooles Team, ganz coole Ranch und die Pferde waren cool. Ich durfte auch noch andere Pferde reiten. Ich glaube, die Stute bestimmt auch, weil die lag mir sehr gut. Und ich glaube, es waren ganz viele verschiedene Einflüsse. Es hat gerade alles, weißt du, so gepasst. Und
was glaubst du, wie wäre dein Leben weitergegangen, wenn genau diese Stute und diese Reining-Erfahrung nicht in dein Leben getreten wäre? Ich weiß, das ist jetzt super hypothetisch, aber irgendwie brennt mir diese Frage gerade auf den Lippen.
Also ich bin mir schon sicher, dass ich ziemlich sicher auch heute noch irgendetwas mit Pferden machen würde. Also ich kann dir nicht sagen, das ist eine sehr schwierige Frage, weil das schon sehr lange her ist. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwas mit Pferden. Weil ich merke immer wieder, ich musste einen normalen Beruf lernen. Also ich durfte nicht irgendwie Pferdewirtin oder sowas lernen. Und also ich bin im Nachhinein absolut dankbar meiner Mutter, weil sie hat gesagt, lern was Gescheites, dann kannst du immer noch im Notfall auf diesem Beruf arbeiten und die Pferde kannst du immer noch machen.
Was hast du gelernt?
Dekorationsgestalterin. Und das ist aber auch schon echt, das ist schon über 20 Jahre her, also das ist auch schon lange her. Und ich habe den Beruf auch sehr gern gemacht, aber ich weiß ja auch, wie es ist, etwas anderes zu arbeiten und am Schluss, die Pferde haben mich immer wieder, es waren immer wieder, also bei mir gibt es nichts, das ich so gern tue, wie mit den Pferden arbeiten.
Und wie schön ist das, wenn man das behaupten kann und sich dann den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Übrigens, ja, den Beruf, den du mal ausgeübt hast, das erklärt, warum dein Hintergrund so genial aussieht. Den habe ich vorhin vor der Podcast-Folge noch bewundert. Jetzt erklärt sich das.
Ja, ja.
Ein verstecktes Talent.
Ja. Drückt immer noch durch, genau.
Adrienne, wenn man dich so beobachtet, ist da immer sehr viel Ruhe und Klarheit und du hast ja auch deinen Podcast, dein Buch, dieses Stichwort, die Philosophie, die wahre Reitkunst. Was ist das für dich? Was ist deine Philosophie, die du in die Reitsportwelt trägst?
Ich meine, also das kennst du bestimmt auch. Ich meine, das mit der Reiterei ist ja, da ist man ja nie fertig, da lernt man immer. Und ich habe viel, also jetzt, ob es die Reiterei ist oder sonst was, oftmals, weißt du, ich kann auch viel gefühlsmäßig machen, aber ich bin auch sehr kopflastig. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass bei mir da oben die ganze Zeit was geht. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es hilft mir, wenn ich, egal was mich beschäftigt, niederschreibe. Weißt du, weil dann ist es mal niedergeschrieben und dann ist es da und kann es auch wieder nachlesen oder ergänzen oder was auch immer. Und dann habe ich angefangen, halt so über die Pferde und das Reiten zu schreiben. Und da habe ich gemerkt, okay, eigentlich, oder halt mich mit meiner Philosophie auseinandergesetzt. Und da habe ich gemerkt, okay, eigentlich könnte ich das ja auch nach außen tragen, oder? Und meine Philosophie, was die ist, also was ich ganz wichtig finde, ist ich meine, wie gesagt, man ist nie fertig. Also das ist ja immer, also und vor allem auch jetzt wieder, jetzt wo das mit USA ist, also ich, weißt du, da bin ich auf dem Pferd und denke, okay, ich weiß wirklich nichts. Also ich weiß ja schon etwas und ich weiß ja auch, dass es, wie gut ich bin und was ich kann und so weiter und so fort, aber hey, da ist noch mal so viel Platz. Also weißt du, das ist, und das finde ich so faszinierend. Und dann ist es halt auch mein Charakter, der, also wichtig finde ich, ist ja auch, dass man demütig ist, weil man wirklich, also man hat es nicht erfunden und man ist nie fertig. Und man hat halt mit einem sehr wunderbaren Lebewesen zu tun, mit dem Pferd. Und da denke ich, dass man halt auch immer an sich auch arbeiten sollte. Also ich kann jetzt auch sagen, muss. Also ich finde, man muss immer an sich arbeiten. Und vor allem muss man sich als erstes mal bewusst werden, wer man selbst ist. Also weißt du, jetzt hört sich jetzt so super schlau an. Ist nicht, dass ich das alles weiß von mir, aber ich weiß vieles von mir. Weißt du, wie ich meine? Dass man sich selber bewusst wird, wer ich bin, was ich will, was kann ich, wo kann ich, wo hole ich mir Hilfe und. Dass sehr vieles, würde ich jetzt sagen, an mir liegt, was ich dann schlussendlich aus der Reiterei mache. Das ist so vielleicht, würde ich sagen, meine Philosophie, oder dass ich immer sehr viel an mir arbeite.
Super nachvollziehbar, und das genau zeichnet ja auch erfolgreiche Reiter, erfolgreiche Menschen aus, dass sie eben nie aufhören, an sich zu arbeiten. Ich meine, wenn ich deinen Sliding Stop sehe, das sieht für mich perfekt aus, und du sagst als erstes, ja, das ist meine schlechteste, wie nennt man das bei euch, mein schlechtestes Manöver. Verrückt. Ja. Und auch gut zugleich, dass du genau so denkst. Faszinierend.
Ja. Und wichtig ist auch, also es hört sich jetzt vielleicht, ich hoffe, es hat sich nicht so angehört, weißt du, ein bisschen unsicher an. Also es geht nicht darum, im Gegenteil, weil je mehr ich mir ja selbst bewusst bin, je mehr weiß ich auch, ich bin mir auch absolut meinen Schwächen bewusst. Und weißt du, es ist auch wichtig, dass man auch an sich arbeitet, aber auch gewisse Sachen weiß, okay, und das kann ich und darauf kann ich stolz sein und da kann ich weiter aufbauen. Also das ist nicht so, dass ich immer alles hinterfrage und irgendwie, ich weiß ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann und wie es weitergeht, oder? Das finde ich auch sehr wichtig.
Ja, die Beidhändigkeit, absolut, wie du sagst. Man weiß, was man kann, und man weiß auch, woran man noch einfach weiter feilen darf, verfeinern darf. Ja, und ich weiß nicht, ob du die Serie Kleiner Sprung, jetzt Yellowstone, auch so sensationell findest. Ich liebe diese Serie. Und es ist ja auch eine gewisse Yellowstone-Romantik. Die Cowboys, die da auf ihren Pferden sitzen. Und es sieht einfach immer easy aus, mit einer Hand, lässig. Wie ist das denn bei dir? Ist das wirklich Realität, wenn man so im Westernsport unterwegs ist? Oder ist das die Constanze Wiesner-Yellowstone-Romantik?
Ich würde sagen, also Yellowstone, klar, ist im Prinzip ein Western, weißt du, wie ich meine, das ist ein Film, das ist Hollywood. Aber, also ich selbst finde Yellowstone auch super cool, weil, also das wäre, wenn ich jetzt nicht hier leben würde und so, wäre das mein Ding irgendwo, USA oder Kanada, eine Ranch, kein Mensch, weißt du, wie ich meine, also das nur Pferde und Kühe, das wäre mein Ding, absolut. Aber die Lässigkeit, ich glaube schon, dass die Westernreiterei eine gewisse Lässigkeit hat oder etwas. Mir wurde es jetzt ganz ehrlich gesagt in den USA auch wieder extrem bewusst, wie ruhig und locker die Leute mit den Pferden umgehen. Und weil ich weiß, dass es in anderen Reitsportarten ganz anders sein kann oder auch in anderen Ländern, sagen wir so. Ist halt immer so auch eine Mentalitätsfrage. Aber ich weiß nicht, du müsstest mal vorbeikommen und schauen, wenn wir den ganzen Tag arbeiten, ob es so lässig ausschaut oder nicht. Ich meine, schlussendlich ist es Pferdetraining, was ich mache, was jeder andere auch macht. Das heißt, es gibt wie einen Wochenplan, wo aufbauend ist und wieder abbauend, wo mal Intervall, mal mehr Gymnastizierung, mal mehr Manövertraining, was auch immer. Und das ist halt Pferdetraining. Also das ist, und da ist schon auch, klar, schlussendlich reiten wir einhändig in der Prüfung, aber im Training hat man sehr oft auch die zweite Hand, weil das ja einfacher ist, um das ganze Pferd gerade zu richten und dann so zu arbeiten.
Ja, sehr nachvollziehbar. Und du hast uns ja eben auch schon so einen ersten Blick in deinen Kopf erlaubt. Und wenn man dich so reiten sieht, und vielleicht komme ich wirklich irgendwann mal vorbei, wer weiß das schon.
Ja, schön.
Was sehen Außenstehende nicht, wenn sie dich reiten sehen, was da so hinter den Kulissen passiert?
Also jetzt ist es die Frage, auf einer Show oder sonst beim Reiten?
Wie du möchtest, oder beides.
Weil auf der Show, das ist so lustig, dann sagen welche, oh, du bist so, ich habe auch schon gehört, ja, dann kommst du da rein und bist eiskalt und machst dein Ding und bla 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 und so. Oder ja, das schaut so und also ich kann dir sagen, mir geht sehr oft der Arsch auch auf Grundeis. Also weißt du, wie ich meine? Also da geht bei mir, egal wie viel Erfahrung ich schon habe, da, also ich bin oft auch nervös und so weiter und so fort oder habe sehr viel Zweifel. Wie gesagt, dann ist aber auch wieder schwergewichtig. Mir ist auch bewusst, was ich kann und was ich abrufen kann. Und ich glaube auch, dass mit den Shows ist auch so gut, weil ich wahnsinnig viel daran gearbeitet habe. Also ich würde jetzt von mir auch behaupten, ich bin jetzt nicht das Supertalent. Klar, habe ich ein gewisses Talent, aber ich war und bin sehr fleißig. Weißt du, was ich meine? Also ich habe sehr viel gelernt. Und was bei mir auch ist, das war schon immer so, weißt du, es kommt so von, ob es jetzt trainingstechnisch oder turniertechnisch, ich war nie, weißt du, so peng, Superstar und dann, also klar, ich habe auch Auf und Abs, aber bei mir, meine ganze Karriere ist sehr langsam und stetig. Und, aber das ist mein Fundament und ich weiß, alles, was ich schon habe, habe ich. Und andere sind vielleicht, weißt du, fangen mal an, peng, und dann ist immer die Frage, wenn dann das Low kommt, einige sind dann weg oder was machen sie dann, oder? Und ich war halt immer, okay, analysieren, weiter, gut, weiter geht's. Also auch wieder, ich arbeite sehr viel an mir.
Ja, was du gerade beschreibst, das ist wirklich so, dass viele Karrieren nach dem ersten Rückschlag einfach zu Ende sind. Die Leute verschwinden von der Bildfläche, weil sie damit nicht umzugehen wissen.
Ja. Ja, und weißt jetzt, also ich hatte schon viele Tiefs, wirkliche Tiefs. Aber bei mir, und ich weiß nicht, ob du das kennst oder auch von deinen Coaches kennst, dass bei mir passiert immer, und weißt, ich lasse es mittlerweile auch zu, wenn ein Tief da ist, manchmal dauert es vielleicht 1-2 Monate, es kann gut sein. Und dann lasse ich das zu, aber ich weiß, hey, irgendwann kommt meine Energie zurück und halt die Passion zu dem Sport, dass es dann wieder, dann kommt die ganze Analyse und alles und dann kommt die Energie wieder und dann ist es wieder alles da und dann fängt es wieder von neuem an und dann und das ist, glaube ich, weißt du, warum meine Karriere so langsam und stetig ist? Weil das ist immer ein Backstein. Oh, Entschuldigung, mein Hund. Warte.
Yes, sir.
Entschuldigung, an alles gedacht, außer an Hund.
Wollte der rein oder was wollte der?
Nein, das ist, wenn der Nachbar kommt. Ich weiß auch nicht, der muss jedes Mal bellen.
Ah ja, auf dich aufpassen.
Genau. Ja, genau, also das mit den Auf und Abs. Ich meine, und auch wenn ich jetzt jeweils die ganz Großen, sagen wir jetzt auch Vorbilder anschaue, ich meine, die hatten alle mal ein richtiges Tief, wenn nicht mehrere Tiefs. Frage ist immer, was du daraus machst.
Ganz genau so ist es. Und so wie du es beschreibst, wenn man da so eine Linie durchzieht, durch die Jahre und durch die Entwicklung, und die geht leicht nach oben, das ist perfekt. Als wenn sie steil nach oben geht, nach unten und Ende. Das ist ja genau das, was dann wirklich erfolgreiche Sportler auszeichnet. Und das über einen langen Zeitraum.
Ja.
Und wir sind ja gerade schon so in das Showbusiness eingestiegen. Magst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen, wie das bei dir abläuft? So eine Show, was du mental machst, wie du dich vorbereitest, damit du dann wirklich on point bist. Und andere, habe ich gerade richtig gehört, sogar sagen, dass du eiskalt wirkst. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich sehr im Fokus, im Flow, im Tunnel. Aber spannend, wie die Leute das dann betiteln. Verrat uns da doch mal ein bisschen zu.
Also, das Training ist sehr... Weißt du, also das Körperliche und das Training von den Manövern ist also das eine, aber ich würde sagen, die Psyche vom Pferd macht fast noch die andere Hälfte aus. Das heißt, weil schlussendlich, wir reiten ja einhändig am langen Zügel. Und ich sage immer, im Prinzip, und das ist wahrscheinlich der ganz große Unterschied, was du jetzt wahrscheinlich nicht kennst, oder? Weil es gibt auch viele, oder ist mir schon öfters passiert, ich war auch schon auf einer EM, wo auch Dressurreiter waren, und da haben die Dressurschweizer Reiterinnen mir gesagt, ach, das, was ihr macht, ist ja total einfach. Ihr galoppiert ja da ein paar Zirkel, macht einen Wechsel und dann ein paar Stopps und Drehungen, kein Problem. Mhm, ja, genau. Also das Ganze, ich sage dir, einhändig am langen Zügel und du darfst im Prinzip das Pferd nicht anfassen, ist also nicht ganz so einfach, wie es ausschaut. Und dann ist halt, also, und von der Psyche rede ich auch davon, jedes Pferd ist wieder anders. Also das heißt, jedes Pferd braucht ein anderes Training, andere, auch, es gibt so wie Trainingsturniere, das ist zwar ein normales Turnier, aber da fährst du hin, um das Pferd dann für größere Turniere vorzubereiten. Das heißt, da spielt ja die Psyche vom Pferd wahnsinnig viel mit. Und da ist es ja mein Job, zu erkennen, wie ist das Pferd und was braucht es von mir, damit wir dann am Schluss eine Höchstleistung abrufen können. Und so würde ich jetzt sagen, unterscheiden sich jetzt die Trainingsturniere ein bisschen an, also von den großen Turnieren. Aber ich nehme jetzt mal ein großes Turnier. Und dort, ich habe ja einen Mental-Trainer, also das ist der Gil Friedman, er lebt in Israel und mit dem arbeite ich jetzt, glaube ich, schon im 7. Jahr zusammen. Ja, genau, bei Corona hat es angefangen. Und wir machen es oft so, dass wir miteinander vorbereiten vor dem Turnier, dann jeden Tag am Turnier telefonieren und so weiter und so fort, machen jeden Tag einen Plan, was ich mit den Pferden dem Tag mache. Oder wenn es mehrere Pferde sind, mit den Pferden. Und ja, das spielt, also ich würde sagen, ganz viel kommt darauf an, wie das Pferd ist. Und dann muss ich halt wissen, wie viel muss ich arbeiten. Muss ich mehr abreiten, weniger abreiten? Wann muss ich ihn bereitstellen? Wann soll ich dort rein? Und es ist halt völlig verschieden. Also das, und beim einen kann ich von Anfang an mehr Gas geben oder Druck, beim anderen weniger, weil er dann schon überreagiert und so weiter und so fort. Aber, und das ist das, was mich auch absolut fasziniert an der Reiningreiterei, weil, wie gesagt, auch dort, man ist nie fertig und jedes Pferd ist anders, aber das fasziniert mich, herauszufinden, wie funktioniert jetzt dieses Pferd und wie bringe ich dieses Pferd an seine Höchstleistungen, oder? Weil jedes Pferd ist ja woanders. Und das finde ich so spannend, weißt du, herauszufinden, wie was geht und wie weit es geht. Ja, und dann ist es schon, also auf dem Turnier, ich muss sagen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und es ist auch sehr strukturiert auf dem Turnier. Also das heißt, das mit der Fütterung und mit dem Misten und alles und eben genau mit dem Bewegen, wann, wie, wo, welches Pferd bewegt wird. Und auch das mit dem, weißt du, dann putzen, satteln und bereit machen. Das sind so viele Abläufe, die habe ich auch schon tausendmal oder millionenmal gemacht. Und die sind so drin, aber die helfen mir extrem, oder? Weil da merke ich nur schon, wenn ich das Pferd putze, weißt du, wie ist es heute drauf, was braucht es und ja, und ich finde, das sind alles so, und dann machst du das und das und das und das und das. Und das ist das, was mir auch sehr viel Sicherheit gibt, oder? Ist mir schon klar, es kann auch immer irgendwas passieren, wo nicht sein sollte und so, und da muss man halt ein bisschen flexibel sein, aber all diese Abläufe, die helfen mir extrem, um dann schlussendlich auch so eine Top-Performance abzuliefern.
Ich höre raus, dass du diese Abläufe dann auch natürlich bis auf die Ausnahmen immer gleich machst, dass die Pferde auch darin die Sicherheit finden, dass sie genau wissen, was, wann, wie kommt, dass du es genau weißt und dass das einfach dann ja maximale Routine ist, um sich auch mit Kleinigkeiten gar nicht mehr aufzuhalten, sondern einfach zu wissen, dass das kommt jetzt.
Ja, genau, absolut. Das Pferd fürs Pferd, klar, die Eltern wissen dann schon, ah ja, jetzt weiße Bandagen, jetzt so wahrscheinlich, aber ich glaube, die sind mehr für mich, die Abläufe. Weißt du, wie ich meine? Dass ich die so ziemlich genau gleich mache.
Und gibt es kurz vorm Start noch irgendwas, damit du dann wirklich so on point bist, wenn du reinreitest?
Wir haben ja Patterns. Also ein vorgeschriebenes Programm, das wir reiten. Und ich gehe ganz, 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 ganz oft dieses Programm durch. Und zwar genau so, wie ich es mit diesem Pferd reiten werde. Und das hat auch oftmals, also das habe ich jetzt in den USA auch wieder gemacht, das war ja völlig ein neuer Ort. Aber dann gehe ich hin, schaue mir die Arena an. Am bestenfalls reite ich mal zuvor in der Arena. Und dann mache ich mir, weißt du, auch so Punkte, wo ich dann hinschaue. Und die tun ich, also das kommt wieder die Kreativität bei mir zugute, weil ich bin ein sehr visueller Mensch. Aber die sind dann so drin in meinem Kopf, diese Punkte. Nur schon, weißt, wenn ich jetzt die Spins mache, musst du ja auf den Punkt anhalten. Und die sind dann so drin bei mir, dass ich das genau weiß und dort werde ich anhalten und dort werde ich hinschauen und dort, weißt du, wie ich meine? Und wenn ich es dann visualisiere, bevor ich reingehe, habe ich genau diese Punkte vor mir. Das hilft auch sehr. Weil, also, die Visualisierung, muss ich auch sagen, hilft mir extrem, weil, auch wenn ich dann noch nervös bin und so weiter und so fort, das ist dann wie Automatismus. Also, weißt du, da muss ich fast nicht mehr an das Programm denken, weil ich bin das so oft durchgegangen, dass das funktioniert. Da kann ich an andere Sachen denken. Weißt du, wie ich meine?
Ja, sehr. Das ist so, als wenn du das eigentlich schon 100-mal geritten wärst und beim 101. Mal erinnert sich dein Gedächtnis, dein Körpergedächtnis, ach, das bin ich doch schon 100-mal geritten, dann machen wir es jetzt halt nochmal. Wie Autofahren am Ende, wenn man es gut einprogrammiert hat.
Ja, genau. Das ist schon cool.
Du hast jetzt schon ein paar Mal die USA erwähnt, Adrienne. Jetzt komme ich drauf. Las Vegas. Was steckt dahinter?
Ja, es ist gerade sehr frisch und sowieso und deshalb ist es ein großes Thema. Also Las Vegas, das ist lustig, weil der Produzent von Yellowstone, der hat, ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube es war noch vor Corona, hat er ein riesengroßes Turnier ins Leben gerufen in Las Vegas. Und zwar, also da gibt es eine ganz, 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 ganz große Show oder Prüfung, dort werden nur jeweils, starten dort nur die besten 15 und das Preisgeld ist 1 Million. Also 1 Million ist das gesamte Preisgeld und der gewinnt, glaube ich, 500.000. Also das ist die ganz große Prüfung. Dort bin ich nicht drin. Ich habe mich qualifiziert für die Non-Pro, das heißt Non-Professional, für die Amateurprüfung. Und da gibt es jeweils an der Equité à Lyon, das ist in Frankreich, Ende Oktober jeweils, ist eine riesen Pferdemesse, war da die Qualifikation und dort durften, also die ersten 5 Jugendlichen und die ersten 5 Amateure qualifizieren sich für diese Klasse dort in USA. Und ich habe das schon vor ein paar Jahren probiert, habe es nicht geschafft. Und dann war es pferdetechnisch nicht so, hatte ich nichts dabei, mit dem ich mich qualifizieren hätte können. Und letztes Jahr hat es zum Glück funktioniert und da war ich schon absolut überhappy. Und und dann ging es über den Winter, ging es darum, anfangen zu organisieren. Weil das kann natürlich jeder selbst gestalten, wie er das machen will. Weil du qualifizierst dich nicht mit dem Pferd, sondern du selbst als Reiter. Also als Reiter bist du qualifiziert. Und dann habe ich gedacht, ja, wie mache ich das? Also im Prinzip will ich nicht unbedingt ein Pferd rüberfliegen, weil es ist brutal teuer. Und auch, ich meine, also das ist schon... Das wäre nochmal ein anderes Level. Also, dass das alles. Ja, also genau. Also, ich habe mich entschieden, dass ich momentan habe ich zu Hause sowieso. Ich habe sehr gute Pferde, aber kein so über super Knaller. Also, die meisten sind momentan jung und sind noch in Ausbildung. Die werden natürlich so gut, aber sind noch nicht so weit. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, eins in USA kaufen, auch nicht, weil momentan sind die Preise dort brutal. Also das habe ich auch sofort abgeschlagen. Und was man eben machen kann, ist ein Pferd leasen. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht leasen? Und das Lustige war, meine Schwester hat eine längere Zeit in USA gelebt und Freunde haben sie besucht vor Lyon, also das war noch im Oktober, die waren da. Und da habe ich so erzählt, ja, und da probiere ich da die Quali und so. Und dann hat die Frau, die haben mehrere Pferde in den USA, hat sie so gesagt, ah, und wenn du das schaffst, dann kannst du dann eins von meinen nehmen. Und dann ist es ja passiert. Und nach dem Turnier habe ich sie angerufen und gesagt, so, wie schaut's aus? Also, ist das jetzt ernst oder nicht? Und da hat sie gesagt, doch, doch, klar, auf jeden Fall. Und dann war ich jetzt im Anfang Februar dort und habe ihn ausprobiert. Und also es ist mega, 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 mega Pferd. Und dann hat sich so ergeben, dass jetzt gerade eine Show dort in Arizona, also der ist in Arizona, und jetzt gerade eine Show dort ist. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt muss ich die Chance gleich packen. Also ich bin nach Hause geflogen für 10 Tage und dann wieder hingeflogen. Ein bisschen gestört, aber muss man ja sein. Und dann bin ich dorthin und habe am Turnier teilgenommen. Das war jetzt letztes Wochenende. Und hey, es lief gerade spitzenmäßig. Also das ist, also das Pferd ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, wir passen extrem gut zusammen. Und wir haben dann gleich die Prüfung gewonnen am ersten Tag. Am zweiten waren wir Vierte. Und schlussendlich haben wir die Gesamtwertung auch gewonnen. Also von den 2 Prüfungen. Und ich war, also ich bin jetzt noch völlig geflasht. Und habe so das Gefühl, okay, also im Prinzip ist jetzt schon alles erreicht. Weißt du, was ich will, ist mir schon klar. Es kommt dann noch Las Vegas. Aber es ist jetzt schon so krass. Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss das alles noch verdauen, glaube ich.
Also mir fällt da wieder das Wort Yellowstone-Romantik ein. Und dann auch noch der Produzent von Yellowstone. Das ist ja der Oberbörner. Adrienne, was für eine großartige Geschichte. Und auch, dass du mit diesem Pferd so schnell eine Einheit bilden konntest. Gratulation natürlich auch nochmal. Ich hatte es auf Instagram gesehen. Wirklich fantastisch. Wow, da verschlägt es mir fast die Sprache. Das ist Yellowstone-Romantik pur.
Aber das ist so. Und es war auch, gell, es ist ja dort, jetzt ist es irgendwie 30 Grad und ich bin auch so, ich weiß, ich war am Abreiten und die Sonne und so und ich habe so gedacht, hey, das war noch vor der ersten Prüfung, ich habe so gedacht, hey, wow, ich genieße nur schon diesen Moment so sehr. Also es ist ja ein Geschenk, dass ich hier sein darf, dieses Pferd, die Sonne scheint, also es war, und ich glaube aber auch, ich war zwar nervös in der Prüfung, aber ich glaube, das Ganze rundherum hat mir so gut getan, weißt du, wie ich meine, dass ich auch mich sehr wohl gefühlt habe. Also das, ja, irgendwie, ja.
Das ist ja oft einer dieser Tricks, wenn man den Moment genießt und im Moment ist und gar nicht irgendwie ans Ergebnis und ans Abliefern denkt, dann kommt diese Leichtigkeit gepaart mit dem Flow und der Präzision. Großartig, Adrienne. Ich freue mich so riesig für dich. Und sag, wie geht das denn jetzt aber weiter? Wann ist Las Vegas? Und wie geht das jetzt auch mit dem Training? Wie viel vorher fliegst du hin? Wie wird das Pferd jetzt trainiert? Wie läuft das?
Das Pferd wird trainiert. Dort von, war auch jetzt immer im Training, auch für die Besitzerin, weil die hat ja letztes Jahr ihn auf Turnieren geritten und jetzt dieses Jahr habe ich ihn halt geleast von ihr. Also der ist sowieso immer im Training und die machen einen super, super, super tollen Job und also ich kann da, und ich bin mega happy, weil es ist auch, es liegt mir sehr, meinem Stil, ist ja auch wichtig, weil wenn das ein völlig anderer Reitstil ist, ist es schwierig. Also wie gesagt, das Pferd liegt mir sehr und das wegen dem eingespielten Team, da muss ich auch was dazu sagen. Und zwar, ich habe jetzt auch über diese Zeit mit dem Gil gearbeitet. Und bei mir passiert dann schon, und es war genau am Anfang so, weißt du, dann setze ich das erste Mal das Pferd und dann denke ich so, also meine Vorstellung ist die und die und die, oder? Und das Pferd oder macht halt. Und dann bin ich verkopft, bin steif und erwarte eigentlich immer, dass das kommt, was ich will. Und nach den ersten, zweiten Ritten und ich habe mit dem Gil telefoniert und so, und hat er gesagt, vergiss alles. Du setzt dich da drauf und spürst ihn im Schritt, spürst ihn im Trab, spürst ihn im Galopp. Und wir haben keine Zeit, um irgendwie ihn auf mich anzupassen, sondern ich muss mich auf ihn anpassen. Und das hat halt schon brutal geholfen, oder? Dass mir bewusst wurde, okay, ich kann da jetzt nichts ändern, oder? Sondern ich muss es annehmen und ich meine, ja, das Pferd ist wahnsinnig gut, aber auch das muss man ja wie annehmen und dann so damit umgehen. Und genau, also Training habe ich eigentlich keinen großen Einfluss und das Nächste, was ansteht, ist in einem Monat fliege ich nach Tulsa, das ist in Oklahoma und werde dort noch ein Turnier reiten. Und danach ist im August dann Las Vegas. Und da werde ich wahrscheinlich im Juli hinfliegen und vielleicht so eine Woche oder 10 Tage zuvor, um nochmals mit ihm zu trainieren. Und dann Mitte August ist Las Vegas.
Großartig. Ich drück dir alle Daumen und Zehen und alles, was ich habe. Aber wie du sagst, es ist jetzt schon einfach eine super geniale Yellowstone-Story.
Ja, ist es. Ja. Wirklich.
Jetzt schäme ich mich fast, dass ich nochmal mit Yellowstone komme, aber ich würde gerne auch nach einem Yellowstone-Drama fragen. Das ist ja oft so, dass dann irgendwann so zu einer bestimmten Uhrzeit dann oder die Serie dann ein Drama hat. Was würdest du sagen, wenn du so zurückschaust, was war für dich ein Yellowstone-Drama, wo du sagst, das war schon ein Moment im Leben, der war knifflig?
Also da kommt mir jetzt spontan gerade eines in den Sinn. Auch wenn ich das dann jeweils nicht will, aber es kommt mir in den Sinn und ich erzähle es dir jetzt trotzdem. Und zwar ist ja leider vor, jetzt ist es dann 2 Jahre her, ein Pferd von mir hat sich, also mein Freund hat ihn geritten in der Prüfung und der hat in der Prüfung das Bein gebrochen. Und ja, wir haben dann alles probiert. Der hatte schlussendlich, glaube ich, 3 Operationen und alles drum und dran und hin und her. Und ganz am Schluss, nach irgendwie 1,5 Monate, hat er dann eine Belastungsrehe gemacht auf dem anderen Huf. Und dann mussten wir ihn einschläfern. Und das war, also ich sagte, Konstanze, das war, das weiß ich eigentlich, mein Once-in-a-Lifetime-Pferd. Also ich sage das jetzt nicht so, um das Ganze kitschig machen, weil also jeder, der das Pferd gekannt hat, das war ein Ausnahmepferd. Weil der war Hengst. Aber der wusste gar nicht, dass er Hengst ist. Also der war so lieb. Ich konnte den im Hänger neben Stuten stellen, auch in der Box, alles. Der hat nie was gemacht. Und der Charakter war mega und alles. Und der war super talentiert. Ich war auch extrem erfolgreich. Aber der war halt, was war er? Vor 2 Jahren war er, glaube ich, 8. Ja, genau. Und weißt du, der war ja voll im Saft. Also wir waren noch lange nicht fertig. Und damals habe ich eben auch gedacht, ich will mich qualifizieren für Las Vegas. Und den hätte ich sogar rübergeflogen. Weißt du, wie ich meine? Und ja, also das würde ich jetzt sagen, wäre jetzt so eine Drama oder Drama-Part oder Yellowstone-Drama-Part. Wo, ja, und das war auch, das haben wir vorhin schon diskutiert, das war sicherlich auch ein sehr, 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 sehr großer Tiefpunkt. Also das, und da weiß ich noch, da brauchte ich einen ganzen Winter. Also dass ich da wieder, weil ich hatte dann noch ein paar Turniere nach diesem Turnier, aber ich hatte null Bock, null. Also war völlig emotional, also emotionslos gemacht und hatte keinen Bock. Und dann brauchte es einen ganzen Winter, dass das alles wieder, ja, in die Gänge kam.
Sowas darf dann auch mal dauern, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe das selber, bei mir ist das schon viele, viele Jahre her, als ich Anfang 20 war, da hat sich auch ein 7-jähriges Pferd von mir auf der Wiese beim Spielen das Bein gebrochen. Ja, da war Operation, alles versucht, nichts zu machen. Und ich habe damals, war ich noch nicht so, wie soll ich sagen, mental stark, wusste damit umzugehen. Ich habe danach 10 Jahre das Reiten an den Nagel gehängt, so schlimm war das damals für mich. Und dann bin ich aber irgendwann wieder doch zum Reiten zurückgekommen. Deswegen, ich kann das sehr verstehen und ganz im Gegenteil, ich finde es sogar stark, dass du nur einen Winter gebraucht hast, wenn so eine Sache passiert. Ja. Weißt, wie ich das meine mit nur, das
absolut.
Ist gar nicht, ne, das ist, ich meine, am Ende, es geht immer weiter, das ist schon so. Und will eigentlich nur sagen, ich kann das so nachvollziehen. Jetzt schäme ich mich fast, dass ich hier mit meinem Yellowstone-Drama um die Ecke kam. Aber danke, dass du uns auch sowas hier erzählst, Adrienne. Das ist ja nun mal auch die Realität in einem Reiterleben.
Ja. Ja, und es ist, weißt du, und ich glaube nicht, dass es noch ein zweites Mal mir passiert. Also, weißt du, es ist so schlimm, das passiert ja echt nicht so oft. Aber es passiert, ich weiß. Aber die Passion und alles drum und dran und auch jetzt, ich wünschte, er wäre noch hier. Ich wünschte, so oft hätte ich den Wunsch, könnte ich ihn nochmals reiten und so weiter und so fort. Aber ich merke jetzt auch mit den jungen Pferden, da kommt auch so viel Liebe und so viel Hoffnung und so viel, weißt du, wie ich meine? Also das trägt ja auch wieder weiter. Also das
ist so. Das ist so. Und ich bin gespannt, was du erzählst. Ich glaube ja manchmal, und das hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen esoterisch an, dass die Pferde irgendwann wiederkommen. Eine Fuchsstute, die Kentucky, die ich heute habe, die sieht haargenau so aus wie das Pferd von damals. Und wenn ich mit der zu meinem alten Heimatverein fahre und die alten Leute von früher treffe, sagen die, ist dein Pink Floyd wieder da?
Ja,
das ist krass.
Ja, ich habe nur der eine Junge, also ein paar Leute haben es jetzt schon gesagt, für mich ist er zu reiten wie der Spot, den ich hatte. Der ist jetzt noch jung, weißt du, der ist noch nicht so weit, wie der andere war. Aber also zum Reiten, also habe ich mal, und weißt du, er ist auch braun, also in dem Fall wie bei dir, also, und wenn du doch so am Reiten bist und du siehst den Hals und die Ohren, und manchmal habe ich echt das Gefühl, ich sitze auf ihm. Also das ist echt groß. Und andere haben auch schon gesagt von außen, dass er so ausschaut. Also jetzt mal schauen. Ich weiß, man darf nicht vergleichen und es ist nicht das gleiche Pferd, aber der ist schon sehr tief in meinem Herz.
Ach, wie schön.
Ja.
Ja. Wenn du so nochmal zurückschaust, schönster Moment in deinem ganzen Reiterleben, welcher ist das?
Ganz viele. Puh, und ich meine, manchmal war es auch, ich meine, da kann ich mich heute noch dran erinnern, als an meinem 10. Geburtstag ging ich ausreiten mit meiner Mutter und ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich weiß noch genau, wo wir entlang geritten sind und da hat sie gesagt, weißt du, das passiert nur einmal und ich so, ja was, dass man eine Ziffer mehr hat, also weißt du, wie es ja 1, 2, 3, 4, 9, 10 hast du eine Ziffer mehr und wer wird schon 100, also es kann ja passieren, aber und das ist mir so geblieben, dass sie gesagt hat, das passiert nur einmal und ich weiß auch genau, wo das war und so, also es ist nicht immer, ich reite Turniere, ja, ich liebe es, aber es gibt auch wahnsinnig viele andere schöne Pferdemomente, sei es auch, ich züchte ja ein wenig, wenn die Fohlen auf die Welt kommen und du dann, weißt du, nach ein paar Jahren, du dann das erste Mal drauf sitzt und du denkst so, wow, das ist schon Sechser im Lotto, also dass das überhaupt geht. Also das sind auch diese Momente und schon auch die Turniere, aber auch vieles drumherum, würde ich sagen. Sehr vieles drumherum.
Ja, das ist ja auch so, wenn man den Blick für die normalen Dinge hat, dann kann alles noch viel schöner sein. Und natürlich fahren wir zum Turnier, zur Show, um Erfolge zu haben. Die sind auch schön, aber ich gebe dir recht, die kleinen Dinge, die sind es, die das Leben richtig erst schön machen. Adrienne, der letzte Teil in meinem Podcast besteht immer aus 4 Abschlussfragen. Und die erste Frage ist davon, welchen Mentaltipp möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Ich würde sagen, offen sein und immer an sich arbeiten. Dann kommt man sehr weit.
Das, was du im Grunde vorhin schon ausgeführt hast. Mhm. Ja. Was war rückblickend eine Entscheidung, bei der du richtig Mut oder Überwindung gebraucht hast, aber wo du heute sagst, das hat den Unterschied gemacht?
Ganz, ganz, ganz viele und immer noch. Weil, und ich glaube auch, dass das der Erfolg bei mir ausmacht, weil ich immer wieder vor Entscheidungen stehe, die Mut brauchen. Und ich muss sagen, also ich bin zum Glück, fällt es mir sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Also es ist bei mir immer ganz klar. Also andere sagen immer, oh, wie kannst du das? Aber bei mir ist immer ganz klar, dass es da lang geht, da. Und, aber es sind teils auch Entscheidungen, wo ich weiß, und das braucht jetzt Mut und kann ich das überhaupt und geht das überhaupt? Und ja, also es sind ganz, ganz viele Entscheidungen. Auch jetzt das wieder. Mit USA, aber ich glaube, das bringt mich wieder weiter. Oder weißt, oder bringt den Erfolg. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du immer wieder, und das heißt nicht einfach kopflos eine Entscheidung zu treffen, sondern okay, da gehe ich jetzt aus meiner Komfortzone raus, aber jetzt mache ich es. So.
Ich hatte auch gerade direkt das Wort Komfortzone im Kopf, als du so ausgeführt hast. Und was ich spannend finde, dass du sagst, dass du bei Entscheidungen sehr schnell, sehr klar bist und weißt, wie du entscheiden musst. Wie merkst du das? Ist das dann auch Kopfsache oder ist das eher Bauchgefühl, wenn du dann weißt, so ist es jetzt?
Gefühl, absolut Bauchgefühl. Weil wenn da der Kopf, weißt du, der Kopf wäre jetzt zum Beispiel eben genau, dann kommt eine Entscheidung und bei mir kommt zuerst der Bauch und dann schaltet vielleicht langsam der Kopf ein und dann weiß ich, stopp. Und dann kommt wieder der Bauch und dann... Aber das ist bei mir bei allem so. Auch die Leute, die ich einstelle oder weißt, mit wem ich zusammenarbeite, das sind... Und das ist... ich weiß, es ist schwierig zu sagen, aber es ist immer ganz klar. Ich lerne irgendwo irgendjemanden kennen und weiß, diese Person hilft mir weiter. Also arbeite ich mit der zusammen. Und auch mein Umfeld, meine Freunde, weißt du, wie ich meine? Also es sind immer Entscheidungen, ja, dieser Mensch und weiter. Also das ist für mich immer, oder dieses Pferd, ich habe Pferde gekauft, wo ich eigentlich in der Theorie nicht hätte kaufen sollen. Aber das war eine Bauchentscheidung und es war super. Also, und es ist für mich immer klar. Und dann kommt der Kopf wieder und sagt vielleicht nein und dann ist der Bauch stärker und dann gehe ich doch da lang.
großartig, wenn man so einen inneren Kompass hat und den auch zu bedienen weiß.
Ach, nicht immer.
Adrienne, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Boah, also ja, ich glaubte mal, irgendwo gab es eine Zeit, dass ich glaubte, ich weiß, wie Reiten geht. Und ich weiß es nicht. Das ist, weißt du, das ist ähnlich wie, da habe ich ja eine Kunstschule gemacht, nachher die Lehre als Dekorationsgestalterin. Ich habe das ja gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe ein gewisses Talent oder bin kreativ. Aber da habe ich Menschen kennengelernt, die kreativ sind. Und jetzt beim Reiten, das ist mir wirklich gerade letzte Woche durch den Kopf, dass es eine Parallele hat. Wie gesagt, ich glaube, ich habe schon ein gewisses Talent. Aber jetzt habe ich wieder Reiter gesehen, das ist Talent. Und da weiß ich auch, ja, da bin ich wahrscheinlich eh schon zu alt dafür und so weiter. Was auch alles okay ist, oder? Aber okay, da gibt es auch eine ganz andere Liga. Das weiß ich jetzt heute.
Und nur noch mal nebenbei bemerkt, du gehörst schon zu den Top, Top, Top-Leuten in der Schweiz. Das muss man ja einfach nur mal sagen und auch international. Ja. Es ehrt dich, dass du genau das so siehst. Finde ich cool.
Ja.
Die letzte Frage ist leichter, Adrienne. Die darfst du mir nämlich stellen. Was darf ich dir beantworten zum Schluss?
Ja, und da habe ich mir schon was überlegt, weil ich oftmals schon Podcasts von dir gehört habe und ich wusste, dass diese Frage kommt. Und zwar, also ich sag's mal so, ich find's faszinierend, wie ruhig du bist, weil ich war ja auch schon in deinen Workshops und du bist immer sehr ruhig und freundlich. Jetzt wollte ich dich fragen, fährst du manchmal doch auch irgendwie aus der Haut? Also weißt, gibt es das bei dir auch oder bist du immer so positiv? Das ist meine Frage an dich.
Das ist eine spannende Frage und meistens bin ich ruhig. So bin ich vom Naturell her und ich habe es mir in gewissen Situationen auch antrainiert. Und das haben mich auch insbesondere die Pferde gelehrt, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich ausflippe, bringt das nichts am Ende. Und man wird es gar nicht glauben, aber als ich früher so als 12-, 13-, 14-Jährige Tennis gespielt habe, die haben immer mit einem Smiley-Schild am Rand gestanden, weil ich immer rumgewütet habe auf dem Tennisplatz, wenn das nicht so geklappt hat, mit Schläger schmeißen, mit allem. In die Reiterwelt übertragen ist das halt blöd, dann funktioniert es nicht mehr. Und dann war ich ja auch viele Jahre als Personalleiterin tätig und in all diesen Konstellationen habe ich besser gelernt, Emotionen zu kanalisieren. Und trotzdem passiert das auch heute noch, Adrienne, dass ich ausflippe. Äußerst selten, aber es kommt vor. Es gab neulich eine Situation bei unserem Reitstall, da ist ein Hund immer wieder auf die Anlage gelaufen und ich habe 5-mal freundlich die Dame gebeten, dass sie doch bitte ihren Hund anleihen möge. Und als er dann das 6. Mal auf die Anlage kam und hinter mir hergerannt ist, als ich im Galopp die Rennbahn runter bin, da habe ich mal kurz einmal angehalten und da war ich laut, da war ich sehr laut. Weil ich das einfach, ja, ich fühlte meine Werte mit Füßen getreten, weil ich es 5-mal freundlich gesagt habe und dann reicht's auch irgendwann. Und trotzdem, ich gebe es gerne zu, im Nachdenken habe ich mich trotzdem über mich selber geärgert. Ich kann ja das Stilmittel des Brüllens nutzen, aber innerlich wäre ich gerne ruhig geblieben, aber war ich in dem Moment nicht mehr.
Ja, ja. Ah, völlig verständlich. Absolut. Aber ja, das habe ich nur wundergenommen, ob bei dir auch mal.
Ja. Kommt vor und ich denke trotzdem, am Ende ist es so, wenn man für sich authentisch ist, im Reinen ist, dann ist es gesünder. Und am Ende auch für einen selber erfolgreicher, wenn man sich so, ja, wie soll ich das sagen, wenn man seine Emotionen für sich positiv nutzt.
Absolut. Und genau das. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, das mit den Pferden. Also ich kann da nur zu 100% beipflichten, weil ich würde auch sagen, ich bin wahrscheinlich sehr ähnlich wie du, was du jetzt gesagt hast. Auch meistens ruhig, aber kann dann auch mal. Aber die Pferde, das lässt es gar nicht zu. Das geht gar nicht. So impulsiv und so weiter, das geht gar nicht. Das, ja.
So ist es. Liebe Adrienne, es war mir eine große Freude, den Talk mit dir zu machen. Und also irgendwie habe ich die ganze Zeit noch dieses Yellowstone Las Vegas im Kopf. Ich wünsche dir so viel Spaß und Freude. Das wird großartig, egal wie das Ergebnis ist. Die Reise an sich schon wird großartig. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und vor allem darf ich mich recht herzlich bedanken, dass du heute in meinem Podcast warst. Vielen Dank.
Danke. Danke dir. Also der Dank geht an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Das fand ich auch. Ist wiederholungsbedürftig.
Ja, gern. Nach Las Vegas.
Nach Las Vegas. Das ist doch ein Wort, würde ich sagen.
Ist cool.
Also, bis ganz bald. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ciao.